Wir haben Sitze für gut 1000 Menschen. Das ist wirklich eine unglaublich schöne Atmosphäre.
Unter freiem Himmel findet das Festival Internationale Stummfilmtage 42. Bonner Sommerkino vom 13. bis 22. August 2026 im Arkadenhof der Uni Bonn statt. Ein großer Teil des Programms steht zudem online zum Streamen zur Verfügung. Ich bin Naima Wagner aus dem Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und über die 42. Festivalausgabe und den Zauber des Stummfilms spreche ich heute mit Eva Hielscher und Oliver Hanley, die gemeinsam die künstlerische Leitung der Stummfilmtage innehaben. Hallo ihr beiden.
Hallo Naima.
Hallo.
Ja, die Internationalen Stummfilmtage Bonn werden vom Förderverein Filmkultur Bonn veranstaltet und sind das größte Stummfilmfestival Deutschlands. Könnt ihr zuerst einmal einen Überblick geben, was sind das überhaupt für Filme, die beim Festival gezeigt werden?
Der Großteil des Festivals findet unter freiem Himmel auf dem Arkadenhof der Uni Bonn statt. Wir haben Sitze für gut 1000 Menschen, also ein Publikum von 1000 Leuten, und das ist wirklich eine unglaublich schöne Atmosphäre. Und das muss man sagen, 10 Tage lang. Und ja, unser Programm ist, ich würde mal sagen, so vielfältig und in Anführungszeichen bunt wie möglich, da wir versuchen, so viele wie möglich Genres abzubilden, auch die, wenn möglich, die Zeit des Stummfilms so umfangreich wie möglich, also von den Nuller-Zehner-Jahren, die Nuller-Jahre funktioniert nicht immer ganz, aber sicherlich aus den 10er-Jahren und den 20er-Jahren. Manchmal ist auch noch ein Film aus den 30er-Jahren dabei, denn auch dort gab es immer mal wieder noch Filme, die stumm produziert wurden und mit Live-Musik begleitet wurden. Und ja, auch von den Ländern plus den Archiven, von denen wir die Filme erhalten, versuchen wir wirklich einen sehr breites Feld abzudecken. Das ist dann von der Slapstick-Komödie über Dokumentarfilm, Melodrama. Dramen sind sicherlich häufig Großteil dabei das zeigt sich schon immer dabei, dass auch in der Zeit selbst sehr viele Dramen produziert wurden. Auch andere Arten von Komödien, Experimentalfilm, ist auch sehr schön, dass wir da auch dieses Jahr wieder was dabei haben. Animationsfilm, also hoffentlich für jeden etwas dabei, was man sich anschauen kann.
Wir verstehen das Festival in erster Linie als Publikumsfestival. Also es gibt viele Filmerbe-Festivals, die sich in erster Linie an ein spezialisierten Publikum wenden. Das ist bei uns nicht der Fall. Es sind wirklich alle willkommen. Und das spiegelt sich ein bisschen in der Filmauswahl auch wieder. Es soll möglichst zugänglich sein für alle. Und Stichwort Zugang. Ein wichtiger Komponent unseres Festivals ist, dass alles bei freiem Eintritt stattfindet. Alle können kommen, es ist kostenfrei, die Filme sich anzuschauen und zu genießen. Das Festival findet dieses Jahr vor dem Zeichen heftig zurückgegangenen Förderungen statt. Das manifestiert sich dadurch, dass wir beispielsweise im Vergleich zu den vergangenen Jahren nur, unter Anführungszeichen, nur 10 Abenden bespielen statt 11. Und dass wir hier und da immer schauen müssen, wie wir mit deutlich weniger Fördermitteln das alles auf die Beine stellen. Umso mehr ist das Festival wirklich in dieses Jahr auf freiwillige Spenden von dem Publikum. Jeden Cent zählt, damit wir das in Zukunft auch noch weiter bieten können, wie man es gewöhnt ist.
Wir sind ein Festival vor Ort auf dem Arkadenhof. Wir haben auch noch ein Rahmenprogramm, was dann an den 2 Festivalwochenenden stattfindet, im LVR-Landesmuseum oder dann auch das andere Wochenende in der Brotfabrik in Bonn-Beuel. Und dazu sind wir aber auch seit 2020 ein Online-Festival, was uns auch nochmal ermöglicht, um die Zugänglichkeit noch weiter zu erhöhen, Menschen, die nicht vor Ort sein können oder auch am anderen Ende der Welt sich befinden, dass wir wirklich ja da auch nochmal versuchen, für ein größeres Publikum da zu sein, auch mit der in der Regel der aufgenommenen Musik von vor Ort. Und ja, haben da auch tatsächlich ein noch größeres internationales Publikum so aufbauen können.
Was sozusagen in der Pandemiezeit als Notwendigkeit begonnen wurde, hat sich mittlerweile zum festen Bestandteil der Identität des Bonner Sommerkinos etabliert, weil, wie Eva schon gesagt hat, das Festival ist dann für Menschen in der internationalen Stummfilmliebhaberkreisen ein Begriff geworden und das ist natürlich für uns absolut Gold wert.
Ihr seid beide in der Forschung, Archivierung und Präsentation des Filmerbes tätig. Eva, du als Co-Leiterin unserer filmbezogenen Sammlung und Oliver, du als Restaurator bei uns am Filmarchiv. Könnt ihr so ein bisschen aus eurer Berufspraxis erzählen, welche Rolle dort Stummfilme spielen und welche unterschiedlichen Erfahrungen in eurer Arbeit am Stummfilmfestival-Programm eingehen?
Also was mich betrifft, ich glaube, dass das Wesentliche an meinem persönlichen Interesse am Stummfilm ist, dass es zwei Lieben von mir verbindet, nämlich Filme und Musik. Und das ist natürlich bei Stummfilmen was ganz Besonderes, dass man diese Ebene hat der live-musikalischen Begleitung. Es ist keine reine Filmveranstaltung. Ich scherze immer, dass weil ich so sprachlich unbegabt bin, dass ich gerne Filme sehe, wo Menschen nicht sprechen. Aber es hat auch auf jeden Fall was mit dem Visuellen zu tun im Stummfilm, das so anspricht. Und wenn man die aus heutiger Zeit betrachtet, vor allem die Stummfilme, die immer näher am Ende der Stummfilmperiode entstanden sind, sprechen wir ab den mittleren 1920er Jahren, wie erstaunlich kreativ und modern und bahnbrechend sie gestaltet waren. Also man schaut sich diese Filme an, die vor 100 Jahren entstanden sind und man merkt, ah, wow, okay, also klar, der Film hat sich dann technologisch als auch inhaltlich immer weiterentwickelt, aber die Sprünge, die in diesen ersten 30 Jahren gemacht waren, sind gewaltig gewesen im Vergleich zu heute. Und was mich beruflich an Stummfilm interessiert hatte, beziehungsweise wie ich mich mit dem Stummfilm befasst hatte, hat sich in allen möglichen Facetten der Arbeit manifestiert. Ich war eine Zeit lang DVD-Herausgeber, da hatte ich einige Stummfilm-Editionen rausgegeben. Zu den Zeiten, als ich im Österreichischen Filmmuseum gearbeitet hatte. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Naime, Filmrestaurator am DFF und restauriere auch überwiegend Stummfilme. Habe auch die Freude gehabt, einige von diesen Stummfilmrestaurierungen auch im Rahmen unseres Festivals, aber auch auf anderen Festivals präsentieren zu können. Und das ist wirklich was sehr, sehr Schönes, nachdem man sich so lange und so intensiv mit diesen Filmen befasst hat, um die wieder präsentierbar zu machen, dass man dann das Endresultat mit anderen Menschen in schönen Umgebungen auch selber auf der Leinwand sehen kann und erleben kann, das ist wirklich fantastisch.
Wir arbeiten beide am DFF und das DFF ist ja auch Kooperationspartner der Stummfilmtage. Tatsächlich machen wir aber das kuratorische Programm in Bonn in Nebentätigkeit oder beziehungsweise als, muss ich vielleicht auch in meinem Fall vor allem sagen, nicht als Hobby, doch auch durchaus als Hobby, aber wirklich aus Leidenschaft. Ich hab den Stummfilm im Studium kennen und lieben gelernt, bin tatsächlich darüber dann auch in den Archivbereich gekommen, auch erst ins Filmarchiv und dann jetzt über das Kuratorische und auch Ausstellung machen immer mehr in die filmbezogenen Sammlungen. Und was ich an den filmbezogenen Sammlungen sehr liebe, ist, dass sie ergänzend zu den Filmen selbst so viel mehr Informationen liefern können noch zu den Filmwerken selbst. Es ist wunderbar, sich das auf der Leinwand anschauen zu können, aber wie viel wir von der Filmgeschichte vielleicht auch nicht mehr wüssten, wenn wir nicht auch doch Dokumente, Fotos, Produktionsunterlagen und so weiter haben. Gerade im Stummfilm ist es in der Regel, oder ich glaube, jetzt muss es sogar so sein, dass alle Menschen, die im Stummfilmbereich tätig waren, wahrscheinlich nicht mehr unter uns sind und wir dann eben auf die Dokumente und Sammlungen zurückgreifen müssen. Und es ist ganz toll, wenn wir das können, um dann eben mehr zu erfahren. Und ein Bereich, der mir dann hier bei uns auch einfällt, der mir gerade auch deshalb sehr am Herzen liegt, ist das Musikarchiv. Das Musikarchiv, was auch bei uns eben gerade diese Verbindung zwischen Stummfilm und Musik, aber auch Pre-Cinema und Musik von Anfang an sehr betont hat, also auch als es in den 80er Jahren aufgebaut wurde, hier am Filmmuseum, dass da wirklich diese Zeit und Verbindung zwischen Ton und Bild total im Vordergrund stand, ne? Und wir dann so wunderbare Sammlungen haben, wie die Partituren von Wolfgang Zeller unter anderem. Da hatten wir ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht und drüber gesprochen. Und darüber dann auch wieder zu den MusikerInnen kommend, die wir in Bonn natürlich live sehen und begleiten dürfen und aber auch durch die Nähe, die wir auch als, na gar nicht nur als Kuratorinnen zu ihnen genießen dürfen, sondern auch das Publikum dort vor Ort mitbekommt, wie verschiedene StummfilmmusikerInnen auch an einen Film herangehen, wie verschiedene visuelle Elemente dann in die Musik übergehen. Also das ist wirklich sicherlich was sich bei mir im Laufe der Zeit erst sehr entwickelt hat und dann jetzt so ein kleines Juwel für mich auch geworden ist. Und weil ich vorhin schon den Experimentalfilm erwähnte, das ist was ich auch selbst in der Forschung gemacht habe, über experimentelle Städtefilme zu forschen und mich dann auch immer wieder freue, weil es ein Interessengebiet von mir ist, wenn wir auch Experimentalfilme in Bonn zeigen können. Ach, und dieses wunderbare Publikum, das auch wirklich all diese Filme annimmt. Das heißt nicht, dass sie völlig unkritisch alles sagen, oh, alles super und klasse, aber es ist ein sehr breites Publikum, aber ein Publikum, was auch sehr anspruchsvoll ist und sehr viel kennt und weiß, würde ich sagen, und die aber dann aus den verschiedensten Ecken heraus das dann auch genießen können.
Wie stellt ihr denn das Programm zusammen? Also anders als bei den meisten Festivals ist es ja so, also es kommen quasi keine Neuerscheinungen raus, die man dann ins Programm nimmt, sondern ihr arbeitet gewissermaßen mit einem bestehenden Repertoire an Filmen. Aber es kommen natürlich neue Restaurierungen. Also ihr habt schon beschrieben, ihr sitzt ja sozusagen an einer Quelle, also am Archiv des DFF. Kriegt ihr mit oder arbeitet aktiv mit an neuen Restaurierungen? Aber ja, wie erfährt man von neuen Restaurierungen, von neuen Stummfilmen und wie stellt ihr das Programm zusammen?
Vielleicht beginnen wir, Eva, mit einer kleinen persönlichen Anekdote oder einem Hinweis. In diesem September wird es exakt 20 Jahre, seit Eva und ich uns kennen. Wir haben uns als Studierende an der Universität Amsterdam kennengelernt. Wir waren Studierenden im dritten Jahrgang des spezialisierten Masterstudiengangs Preservation and Presentation of the Moving Image, das ein bisschen sozusagen im DFF-Kontext ein Vorgängerstudiengang oder Vorreiterstudiengang von dem, was es an der Uni Frankfurt jetzt gibt, diesen Filmkultur, und beschäftigt sich in allen Facetten mit der Aufbewahrung, Kuration und Zugänglichmachung von dem audiovisuellen Erbe. Seit wir fertig sind, haben wir in verschiedenen Einrichtungen in verschiedenen Positionen auch gearbeitet und im Laufe der Jahre dann sehr gute professionelle und persönliche Netzwerke aufgebaut. Und das ist dann immer die erste Stelle, die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, herauszufinden, was könnte man bei den Stummfilmtagen präsentieren, weil es ist nicht alles sozusagen offen zugänglich, woran die Archive arbeiten. Wir wissen, was schon fertig ist, über andere Festivalprogramme beispielsweise. Aber was sozusagen gerade in der Mache ist, muss man dann zu den Menschen selber gehen. Und wir erleben auch in dem alltäglichen Umgang, dass natürlich ein großes Interesse dran vorhanden ist, dass die Filme auch präsentiert werden. Und das ist schon ein Prestige-Sache ist, könnte man sagen, wenn wir bestimmte Filme dann in unserem Programm mit aufnehmen. Wir können natürlich nicht alles aufnehmen, weil wir ja eben ein Freiluftfestival sind im Hochsommer. Sehr spät anfangen heißt, wir zeigen maximal 2 Filme am Abend. Und das inkludiert auch Kurzfilme. Und es ist ja sehr viel da, was man im Festival zeigen kann. Unter anderem deswegen, weil wir nicht thematisch arbeiten. Wir definieren im Vorfeld kein Thema, um das alle Filme des Programms sich drehen müssen in diesem Jahr. Das ist zugleich Vorteil und Nachteil bei der Auswahl, weil es steht uns viel zur Verfügung, aber auf diese 19, 20 sich einigen zu müssen, ist nicht immer so einfach. Wir schauen, dass es eine, wie Eva schon sagte, auch so eine bunte Mischung gibt. Das heißt, einerseits Schaufenster für die neue Restaurierungen, dabei auch besonders wichtig die neue Restaurierungen aus diesem Lande, die mit den öffentlichen Fördermitteln gemacht werden, damit das auch ein Schaufenster bekommt, aber auch Ausgrabungen in Archivsammlungen, vergessene Filme, zu Unrecht in Vergessenheit geratene Filme oder eben Klassiker der Filmgeschichte, bei denen es sich lohnt, die nochmal auf große Leinwand zu erleben. Das ist vor allem heutzutage sehr wichtig, wo der Zugang zu dem filmischen Erbe immer mehr digital wird, wo jüngere Generationen von Filminteressierten möglicherweise den Zugang zu diesen Filmen haben, aber nicht jeden Tag die Möglichkeit haben, die so zu erleben, wie es sich gehört, nämlich auf große Leinwand, mit dem anderen Publikum, mit anderen Menschen im Publikum und bei Stummfilmen auch ganz besonders wichtig, mit der Live-Musik.
Wenn wir so die Grundstruktur oder die ersten Filme definiert haben, versuchen wir, wobei das eigentlich auch so eine kleine, ja, kann man es auch Spielerei von uns selber nennen, dass wir versuchen, wenn es zwei Filme sind, die am Abend laufen, irgendeine Verbindung zwischen diesen beiden Filmen zu finden. Häufig ist das eine thematische, kann aber auch mal was Ästhetisches sein. Beispielsweise haben wir dieses Jahr einen Abend mit zwei Filmen, die über Geschwisterpaare gehen. Wir haben den wunderbaren chinesischen Film Guo Feng, der um das Leben von zwei Schwestern sich dreht. Und als Kurzfilm davor haben wir von Hannah Henning den Film Bubis Locken, in dem ebenfalls zwei Geschwisterpaare vorkommen. Die Schwesternbeziehung doch ist ein wichtiger Bestandteil des Films, aber es ist jetzt auch nicht das Grundelement, aber es ist so eines der Elemente, die wir dann in beiden Filmen wahrnehmen können.
Die Kunst und der Spiel für uns besteht darin, dass man diese Querverbindungen findet in Filmen, die ansonsten nicht sehr viel gemein haben. Also das sollen zum Beispiel Filme aus unterschiedlichen Epochen sein oder Filme aus ganz unterschiedlichen Ländern sein oder ganz unterschiedliche Arten von Filmen. So einen kurzen experimenteller Film zusammen mit einem unter Anführungszeichen regelrechten Spielfilm oder ein Dokumentarfilm und ein Spielfilm, wo es irgendein Element gibt. Und die Hoffnung besteht auch daraus, dass wenn man sozusagen einen bekannteren Film oder einen für ein breites Publikum zugänglicher scheinenden Film gegenüber einen eher nischenhaften Film oder Film über ein etwas schwieriges Thema oder ein schwieriger zu erfassenden Film gegenüberstellt, dass die Person sozusagen, also man kommt für den Kassenschlager und bleibt für das, was danach ins Programm steht. Hoffentlich ist zumindest unser Ansatz und Hoffnung. Dadurch, dass wir auch nicht gebunden sind, also auch nicht, es ist nicht so, dass wenn eine Restaurierung nicht dieses Jahr gezeigt werden könnte, dass wir es nächstes Jahr dann nicht mehr in Betracht ziehen, weil es unter Anführungszeichen veraltet ist, das trifft nicht zu. Tatsächlich gibt es auch Fälle, wo wir mehrere Jahre warten müssten, bis es endlich so weit waren, diese Filme zu zeigen. Der Vorteil daran ist dann auch, dass wir jedes Jahr nicht gleich von Null anfangen, sondern durchaus eine gewisse Basis haben von Filmen, die wir gut fanden, wo wir aber einfach keine Gelegenheit hatten, die in einem bestimmten Jahr zu zeigen oder die Paarung hat sich nicht ergeben oder es waren einfach zu viele Filme oder. Und so ist es sozusagen. Zwar gibt es eine Phase, wo wir sehr intensiv uns mit der Programmarbeit beschäftigen, aber eigentlich geht es das ganze Jahr durch.
Dann kommen wir nochmal auf die Musik zurück. Ihr habt ja beide auch schon gesagt, dass die euch sehr wichtig ist. Die Filme, die bei den Stummfilmtagen laufen, sind ja nicht wirklich stumm, sondern sie werden von MusikerInnen live begleitet. Könnt ihr ein bisschen was dazu sagen, welche Rolle Musik im Stummfilm spielte, vielleicht erstmal historisch gesehen?
Ja, historisch gesehen war, wie du eben auch schon sagtest, auch damals Stummfilm war fast nie stumm. Hieß auch damals übrigens nicht Stummfilm, weil die Idee von einem Stummfilm kam erst auf, als dann wirklich der Tonfilm da war und plötzlich wurden die ersten 30 Jahre als Stummfilmzeit betitelt. Aber genau auch in der Zeit der ersten 30 Jahre des 20. Jahrhunderts wurden Filme in der Regel mit Musik begleitet. Das konnte ganz unterschiedlich sein. Wenn es das kleine Kino um die Ecke war, war es vielleicht auch die, gerade so in den ersten Jahren, die Tochter des Kinobesitzers oder wer auch immer, der vielleicht am Klavier sich betätigt hat. Je nach Größe der Produktion gab es natürlich dann auch komplett komponierte Kompositionen, vielleicht sogar für ein großes Orchester. Was aber dennoch ja schon eher so die Ausnahme, also auch nicht ganz so Ausnahme, aber ne, das ist natürlich auch ein finanzieller Faktor auch damals gewesen. Heißt sowieso, selbst wenn es eine Partitur für ein Orchester gab, wurde der Film dann doch an anderer Stelle wieder mit kleinerer Musik aufgeführt. Und ich glaube, was wir immer ein bisschen unterschätzen oder ich glaube, es war auch einfach nie wirklich stumm. Oder was heißt, ich glaube, das sagt ja auch die Forschung, es war, auch das Publikum war nicht unbedingt so stumm und still, wie es vielleicht heute sehr häufig der Fall ist. Natürlich gab es dann auch Traditionen, gerade wie im japanischen Raum, wo es auch wirklich Stummfilm-ErzählerInnen gab, die das Geschehen auf der Leinwand unterstrichen, kommentiert, aber eben noch angereichert haben. Ist natürlich auch schwierig, wirklich die Zeit zu rekreieren. Aber was wir auf jeden Fall in Bonn haben, ist eine sehr große Vielfalt an MusikerInnen, auch verschiedenen Stilen und verschiedenen Instrumentierungen. Jede Person spielt in der Regel zwei Filme bei uns, gerade mit der Idee, dass wir auch dem Publikum eben diese Vielfalt an verschiedenen Stummfilmbegleitungen ermöglichen möchten. Und das sind zum einen auch international sehr renommierte StummfilmmusikerInnen wie beispielsweise Stephen Horn, der aus England kommend auch auf den anderen Stummfilmfestivals, unter anderem in Pordenone spielt, Neil Brand, auch Günter Buchwald, der ja auch hier am DFF schon häufiger zu Gast war. Ganz wunderbar ist es, wenn Frank Bocchius auch dabei ist, der mit dem Schlagzeug, wollte sagen ergänzend, aber gar nicht nur ergänzend, sondern auch wirklich sehr federführend nochmal einen ganz anderen Ton und andere Nuancen mit hereinbringt. Wir haben aber auch jemanden wie Elizabeth Jane Baltry dabei, die mit der Harfe begleitet, häufig in Kombination, aber auch dieses Jahr haben wir sie für einen Film alleine dabei. Wir haben Saxophon, wir haben Oboe, wir haben Geige, auch ganz wichtig, Cello. Cello ist ganz wunderbar auch für Stummfilm und auch genau da die, ich hatte jetzt einige der internationalen Namen genannt, aber wir haben auch mittlerweile eine Gruppe an MusikerInnen, die mehr aus der Gegend selbst kommt. Aus Bonn, Köln und Nordrhein-Westfalen haben wir beispielsweise auch seit einigen Jahren zwei wunderbare Cellospieler dabei. Cellophon, dieses Jahr ist nur einer des Duos dabei, Paul Rittel. Die beiden haben übrigens auch schon hier im DFF-Kino gespielt und haben für einige der Restaurierungen von Lotte Reiniger-Filmen auch die Musik eingespielt. Und ein anderes, auch Duo aus dem Raum Köln sind Dorothee Hardenbruch und Katharina Staschig, die als MCin ganz wunderbar aus der Jazz-Richtung begleiten mit Saxophon und Flügel.
Auf jeden Fall ist das ein wichtiges Anliegen von dem Festivalträger, von dem Förderverein Filmkultur Bonn e.V., dass man auch lokale und regionale Künstlerinnen und Künstler unterstützt und eine Bühne bietet. Das finden wir auch wichtig, genauso wie Nachwuchsmusikerinnen und Musiker eine Bühne zu bieten und nicht, naja, die Stummfilmfestivals, die wir heute kennen, sind eigentlich ein Produkt der 1980er Jahre, unseres auch. Und es gab eine bestimmte Generation von vor allem männlicher Musiker, die diesen Festival sehr stark geprägt haben und auch noch prägen. Die sind auch wunderbare Musiker, keine Frage. Aber nach 30, 40 Jahren ist es auch wichtig, dass andere Stimmen auch zum Hören kommen. Deshalb war es uns und dem Festival-Organisationsteam wichtig, dass wir geschaut haben, seit Eva und ich die künstlerische Leitung auch übernommen haben, 2021, dass wir den Kreis an Musiker und Musikerinnen deutlich erweitern von dem, was es vorher war. Auch mit dem Verständnis, dass das zum Nachteil führt, dass jeder weniger spielen darf. Aber diese Vielfalt ist tatsächlich das Wichtigste. Sowohl die Persönlichkeiten, die da zum Erscheinen kommen, aber als auch die verschiedenen Instrumente, die Stilrichtungen, die Herangehensweise. Manche spielen eher klassisch, manche kommen vom Jazz-Hintergrund, manche sind eher in der zeitgenössischen Musik unterwegs. Und das alles genauso vielfältig eben wie die Bilder, die man auf der Leinwand zu sehen bekommt. Ein besonders wichtigen Punkt ist, dass dadurch, dass die Stummfilmvorführungen diese zwei Facetten haben, Film und Musik, dass man über die Musik Leute erreichen kann, die unter anderen Umständen eventuell nicht zu der Filmveranstaltung gekommen wären. Und vielleicht kann man die darüber auch für Stummfilme begeistern.
Noch eine Nachfrage vielleicht. Ihr habt jetzt ja ganz schön beschrieben, dass wir ganz unterschiedliche Interpretationen quasi zu hören bekommen, also ganz unterschiedliche Instrumente, Stile, MusikerInnen. Sind das denn vorbereitete Musiken? Sind die quasi voreingeübt, erprobt oder ist da auch Raum zur Improvisation?
Ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, je nach den MusikerInnen. Ich glaube, so die zwei auseinanderliegendsten Beispiele sind Neil Brand aus London, der wirklich sich häufig ans Klavier setzt und den Film vielleicht vorher auch noch nie gesehen hat und dann wirklich vor Ort die Musik live kreiert. Das andere Beispiel von Sabrina Zimmermann und Mark Pogolski, die wirklich ganz akribisch vorab ihre Musik komponieren, wirklich ganz genau wissen, was an welcher Stelle des Filmes passieren soll. MCs machen das übrigens auch sehr. Und das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Dann gibt es auch viele, die vielleicht gewisse Ideen schon entwickelt haben, aber dann auch in der Live-Vorführung nochmal einiges ändern. Oder auch wieder hier das Beispiel von Stephen Horn, wenn er zusammen mit Elizabeth Jane Baltry spielt, eher am Flügel und Elizabeth Jane an der Harfe. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, wie die verschiedenen MusikerInnen das angehen.
Dann lasst uns doch noch mal ein bisschen konkreter ins Programm der diesjährigen Stummfilmtage schauen. Mit dabei sind dieses Jahr auch zwei Restaurierungen des DFF. Wir hatten schon Bubis Locken erwähnt, also das war einer dieser Geschwistergeschichten von Hannah Henning aus dem Jahr 1919 und Dr. Bessels Verwandlung von Richard Oswald aus dem Jahr 1927. Was sind das denn für Filme?
Bubis Locken ist ein nicht näher identifiziertes Werk aus der Filmografie von Hannah Henning. Das ist ein so süßen Familiendrama, in dem die Hauptdarstellerinnen vor allem von Kindern gespielt werden. Und Hannah Henning ist, sie gilt in Expertinnenkreisen als eine der ersten weiblichen Filmregisseurinnen aus Deutschland, die wie viele weibliche Filmschaffenden aus dieser Zeit ziemlich unbekannt geworden ist. Aber das DFF hat sich dann durch verschiedene Restaurierungsprojekte immer wieder mit ihrem Schaffen beschäftigt und ich glaube mittlerweile 4 oder 5 Filme von ihr restauriert. Eins hatten wir dann auch in der Vergangenheit gezeigt, ihr einzigen überlieferten Langspielfilm, der leider auch nicht vollständig überliefert ist, Das große Licht. Zum Vielfalt des Programms zählt natürlich auch immer wieder und immer mehr Licht auf die Arbeit und das Wirken von weiblichen Filmschaffenden zu richten. Nicht nur Regisseurinnen können auch Drehbuchautorinnen sein oder eben Schauspielerinnen, die auch hinter der Kamera tätig waren. Andere prominente Beispiele im diesjährigen Programm vertreten sind zum Beispiel die amerikanische Slapstick-Komikerin Mabel Normand oder die tschechische Drehbuchautorin und Schauspielerin Susanne Marville oder die österreichisch-jüdische Schauspielerin und Filmproduzentin Ellen Richter. Aber zurück zum Bubis Locken, ist ein Kurzfilm, ist auch ein ganz süßen Film und völlig unbekannt. Dr. Besses Verwandlung dahingegen stammt aus den später 20er Jahren von eins der sehr bekannten und prominenten und wichtigen deutschsprachigen Filmmachern, Richard Oswald, der schon ab den 10er Jahren tätig war und für einige Klassiker verantwortlich gezeichnet hatten. Beispielsweise Anders als der anderen, eins der frühesten Filmen zum Thema der Homosexualität. Es geht bei Dr. Besses Verwandlung um einen Antikriegsfilm, der spielt im Ersten Weltkrieg, aber positioniert sich sehr deutlich gegen den Krieg. Und das wird die Weltpremiere der neuen Restaurierung vom DFF sein, die das DFF in enger Zusammenarbeit mit dem Filmarchiv Austria durchgeführt hat. Und ein besonderes Merkmal dieser Restaurierung ist, dass sie auf dem Originalkameranegativ basiert, sozusagen das originärste Material, das man für eine Restaurierung zur Verfügung haben kann, aber leider nicht so häufig zur Verfügung hat und zeichnet sich dann eben durch eine absolute brillante Bildqualität raus, die dann auf unseren 100 Meter großen Leinwand richtig schön aussehen wird. Und beide Filme werden auch zusätzlich mit Aufzeichnungen der Live-Musik für 2 Tage im Internet abrufbar sein, und zwar auch weltweit. Die Musik zum Bubis Locken macht Richard Ziethof, der mittlerweile zu unserem langjährigen Kreis gehört, obwohl er eher auf der jüngeren Seite ist, aus Weimar. Und Dr. Besses Verwandlung vertont Günter Buchwald.
Ich würde noch bei Dr. Besses Verwandlung ergänzen. Ich glaube auch eigentlich, dass jede Beschreibung dem Film eigentlich nicht gerecht wird. Sowohl die visuelle Qualität, aber auch wie der Film die verschiedenen Lagen des Krieges beziehungsweise eben auch, was der Krieg mit Menschen tut. Also es ist wirklich was uns in der Sichtung sehr gepackt, auch berührt hat. Und das ist dann auch häufig mit einer der Gründe, warum dann ein Film auf der Liste landet. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall einer der Filme, wo ich auch sehr gespannt bin, wie das Publikum reagiert. Wir hatten schon einige ganz besondere Vorstellungen, wo es komplette Stille erst am Ende eines Films auf dem Hof gab. Ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen oder sagen, oh, so muss das bei diesem Film sein, aber ich bin sehr gespannt, wie er wirkt. Und ist übrigens auch unser Abschlussfilm dieses Jahr am Samstag, den 22. August.
Neben dem Filmprogramm im Arkadenhof gibt es ja auch noch ein Rahmenprogramm an weiteren Orten. Du hattest das vorhin auch schon erwähnt. Am Samstagnachmittag, also am 22. August, gibt es im LVR-Landesmuseum Bonn ein besonderes Kurzfilmprogramm mit Buchvorstellungen. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drauf schauen. Das hat nämlich auch was mit dem DFF zu tun. Das Programm hat den Titel Weimar weiblich und knüpft an die gleichnamige Ausstellung an, die wir 2023 im DFF gezeigt haben und die sich mit Frauen- und Geschlechtervielfalt im Kino der Weimarer Republik beschäftigt hat. Welche Filme sind da nun bei dem Kurzfilmprogramm in Bonn zu sehen?
Wir haben tatsächlich die Ausstellung, beziehungsweise viel mehr als die Ausstellung, noch die Publikation, das Buch, das dieses Jahr veröffentlicht wurde, auch mit dem Titel Weimar weiblich, als Anlass genommen, um zum einen noch einmal die Gelegenheit zu nutzen, um das Buch vorzustellen, weil es wirklich eine sehr besondere und wichtige Publikation ist, und haben uns überlegt, dass wir diese Buchpräsentation aber sehr gerne auch mit einem Filmprogramm verbinden möchten und dieses Filmprogramm sich auch komplett aus Filmen zusammensetzt, die vom DFF restauriert worden sind, sprich von 4 weiblichen Filmschaffenden. Wir haben Spitzenchristel aus dem Jahr 1917 von Hannah Henning dabei, der sehr interessant sein wird, auch im Sommer sich anzuschauen. Mehr sage ich nicht. Dann haben wir Dornröschen, ein Scherenschnittfilm von Lotte Reiniger aus dem Jahr 1922. Hände, ein ganz wunderbarer Film, der auch vor einigen Jahren schon bei uns auf dem Hof lief, aus dem Jahr 1929 von Stella Simon und Miklos Berndi. Und zuletzt haben wir von Ella Bergmann-Michel aus dem Jahr 1932 1933, den Film Wahlkampf 1932, letzte Wahl. Auch das war das ganz tolle, aber auch ehrlich gesagt sehr, sehr wichtige Bilder sind und gerade heute extrem interessant und wie auch sagen, wichtig, um sich diese Bilder wieder anzuschauen. Und genau, also diese Filme stellen wir zusammen vor mit dem Buch Weimar weiblich und haben dafür auch Daria Bertens mit eingeladen, die ja Mitherausgeberin des Buches ist. Und auch Anke Mebold, die auch einige, nicht alle, der Filme restauriert hat, die wir zeigen werden, die aber auch bei dem Buch als Autorin mitbeteiligt war. Ich habe auch in dem Buch mitgeschrieben. Wir werden also zu dritt, zu viert auf jeden Fall auch einiges über die Filme erzählen können, aber auch mehr, noch mehr Spotlight auf weibliche Filmschaffende der Weimarer Zeit zu richten.
Die Filmauswahl finde ich bei dieser Kurzfilmkompilation ist besonders schön geworden, weil wir tatsächlich eine Zeitspanne von 1917 bis 1932 umfassen mit diesen vier Filmen. Das heißt, wir beginnen in der Vorweimarer Zeit und die Weimarer Republik war ja im Grunde ein Produkt des Endes des Ersten Weltkrieges und die Maßnahmen, die dann eingeführt waren. Und wir enden dann eben mit einem vorausschauenden Blick auf das, was danach kommt, weil natürlich häufiger in diesen Wahlkampffilmen die Wahlplakate von den Nationalsozialisten zu sehen. Also sozusagen vorahnend das Ende der Weimarer Republik und die Gräuel, die danach kommen. Das Schöne ist an dem Rahmenprogramm, und das ist auch ganz wichtig, dass das als Element des Gesamtprogrammes des Festivals beibehalten wird, ist, dass wir in unserem Abendprogramm eigentlich sehr wenig Möglichkeiten haben, so richtig in die Tiefe zu gehen, wenn es darum geht, die Filme zu präsentieren. Das ist dem Format auch ein bisschen geschuldet, dieses Open-Air-Publikumsfestival. Es ist sehr spät, man will nicht elendlang reden, bevor der Film losgeht. Und Eva sagte dann auch selber, es ist zu viel, was man auch alles in der Literatur rausfinden kann oder in der Dokumentation und der Archivalien, die überlebt haben. Und zumindest anhand von exemplarischen Beispielen in diesem Rahmenprogrammformat haben wir die Möglichkeit, ein bisschen tiefer zu gehen, wenn natürlich das auch zeitlich begrenzt ist und so weiter. Und gerade 2026, wenn ich mir auch eine kleine schamlose Eigenwerbung darf, sind zwei sehr wesentlichen Publikationen zu den weiblichen Filmschaffenden Deutschlands in der Stummfilmzeit erschienen. Zum einen eben der bereits genannten Weimar Weiblich Buch und zum anderen die von Philipp Stiassny und mir verfasste Monographie zu der Schauspielerin und Filmproduzentin Ellen Richter. Und ihr werden wir im anderen Rahmenprogrammveranstaltung eben eine Veranstaltung widmen, wo es auch Buchvorlesungen und Gespräch zwischen Eva und mir und dann anschließend eine Filmvorführung von einem Ellen Richter-Film dann auch geben wird. Das wird am Sonntag, 16. August im Kino in der Brotfabrik sein.
Und dann haben wir für als mehr aktive Form auch noch den wunderbaren Filmvertonungsworkshop, auch wieder zusammen mit dem DFF, mit Paula Engelhardt, die dieses Jahr schon das sechste Mal nach Bonn kommt, um den Workshop zu realisieren, dieses Jahr zusammen mit Elisa Zinn. Und das ist ganz wunderbar, um diesen Filmvertonungsworkshop auch wieder dabei zu haben, indem wir sowohl uns Stummfilme gemeinsam anschauen, wir, sprich die Kinder und Jugendlichen und Familien und auch Erwachsene dürfen teilnehmen, die sich dafür interessieren und werden dann selbst zu FilmvertonerInnen und versuchen in diesem Fall mal nicht in erster Linie mit Musik, sondern mit verschiedensten Geräuschen Filme zu begleiten und die verschiedenen Atmosphären dann auch zu kreieren. Und das Ganze nehmen wir dann noch immer auf und schneiden das dann in Windeseile zusammen, dass wir also den Film dann mit der neuen Vertonung uns auch zusammen anschauen können und den Stummfilm in dem Sinne noch etwas mehr aktiv selbst mitgestalten und wahrnehmen können. Mhm.
Und geht es dabei auch darum, ein junges Publikum an Stummfilm heranzuführen? Also ist Stummfilm auch was für Kids?
Ja, absolut. Gerade so ein Programm wie der Filmvertonungsworkshop ist sicherlich was, was insbesondere auch gerade Kids und Jugendliche ansprechen darf und soll. Gleichzeitig haben wir aber übrigens auch auf dem Hof immer wieder Filme, die sich vielleicht noch viel besser als andere Filme auf dem Hof dann für ein junges Publikum anbieten. So haben wir auch dieses Jahr wieder einige der Slapstick-Größen dabei. Buster Keaton, der immer heiß beliebt ist. Aber ich möchte es auf keinen Fall auf den Slapstick reduzieren, um für Kinder und Jugendliche interessant zu sein.
Seit wir da mit dabei sind, haben wir immer versucht, das Rahmenprogramm extra für Veranstaltungen auszunutzen, die sich dezidiert an Kinder bzw. Familien mit Kindern richten, weil diese nicht unbedingt ab 21.15 Uhr vor allem kleinere Kinder auf dem Hof verweilen möchten oder können. Wir hatten zum Beispiel Konzerte gemacht, wo dann Filme, die sich besonders für Vorführungen vor Kindern eignen, wie Zeichentrickfilme oder kurze Komödien, extra vorgeführt werden.
Genau, also so haben wir dieses Jahr auch am Samstag, den 22. August, nochmal einen Film für Familien dabei im Rahmenprogramm im LVR Landesmuseum. Und zwar ist das Sam Sobi Robinson, ein ukrainischer Film aus dem Jahr 1929, der auch mit und über Kinder geht, einen Jungen, der sehr, sehr gerne liest, eigentlich wirklich so ein Bücherwurm ist und dann aber in so ein eigenes Robinson-Abenteuer sich begibt und das die Möglichkeit gibt, auch dem jungen Publikum tagsüber Stummfilme dann zu genießen im Landesmuseum. Aber auch mit Live-Musik, in dem Falle von Daan van den Hoek am Flügel. Und ja.
Dann abschließend noch die Frage, gibt es noch so einen besonderen Liebling von euch im Programm oder irgendwas, was ihr noch besonders empfehlen wollt, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Ja, wir haben über den Abschlussfilm gesprochen. Wir könnten dann auch über den Eröffnungsfilm sprechen. Besonderheit an der Eröffnung dieses Jahr ist, dass wir einen Zweiteiler spielen. Der schwedische Stummfilmklassiker Gösta Berlings Sage von Moritz Stiller aus dem Jahr 1924. Der ist sozusagen das Ende der goldenen Epoche des schwedischen Stummfilms markiert und vielleicht vor allem dafür bekannt ist, dass die junge Greta Garbo in einer prominenten Nebenrolle zu sehen ist, noch bevor sie zum Hollywood-Star wurde. Ganz großartiger Film, worüber wir uns besonders freuen, weil es schon länger in der Diskussion war, diesen Film zu zeigen, aber die schiere Länge war dann bisher schon ein Faktor, den man gut berücksichtigen müsste, weil das ist letztendlich zwei abendfüllenden Filmen mit über 100 Minuten Länge jeweils. Genau deshalb ist es ganz gut geeignet für die Eröffnung, weil man hoffentlich auch mit Teil 1 am Donnerstag, den 13. August, genug Neugier erweckt, dass sehr viele Menschen zum Teil 2 am Folgetag auch noch kommen. Und auch eine nette Herangehensweise bei der Präsentation ist, dass wir eben die zwei Teile von Gösta Berlings Sage durch unterschiedliche Musiker begleiten lassen. Teil 1 wird von Daan van den Hoek begleitet, einer der jüngeren Musiker, und Teil 2 von Neil Brand, einer der ja schon länger etablierten und einen richtigen Powerhouse-Musiker dieses Festivals, die hoffentlich die jeweiligen Teile mit der entsprechenden Feingefühl begleiten werden und dafür sorgen, dass es nicht langweilig wird. Im Gegenteil.
Ich glaube, ich persönlich freue mich auch sehr auf Should Men Walk Home mit Mabel Normand, wo ich sehr gespannt bin. Den habe ich vor fast 20 Jahren in Amsterdam gesehen und fand ihn ganz, ganz wunderbar damals und bin sehr gespannt, wie der in Bonn funktioniert. Und ein Abend, auf den ich sehr, sehr gespannt bin, ist der Donnerstag, der 20. August, an dem wir einen indisch-französischen Film und einen italienischen Film zusammen zeigen. Genau, der erste Film am Abend wird sein Beula, französisch, aber eben vor allem indischer Film, der auf einer bengalischen Legende basiert und aber in seiner Form und Darstellung und Erzählung so anders ist und man kann ihn auch nicht wirklich als experimental, also schon experimentell, aber es ist einfach eine ganz andere Form der Erzählung. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und im Anschluss haben wir L'Inferno, italienischen Film aus dem Jahr 1911, der auf Dantes göttlicher Komödie basiert. Und naja, es geht eigentlich um die Hölle, aber die Bilder und diese Tableaus, die da gezeigt werden, bin ich zum einen sehr, sehr gespannt, um die auf der richtig großen Leinwand zu sehen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spektakulär und toll. Und dass die Hölle sich eigentlich in einem visuellen Spektakel und Vergnügen eigentlich zeigt. Der Live-Charakter macht es wirklich dann immer nochmal, dass Unerwartetes passiert. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, sehr schön. Dann, vielen Dank euch für die Einblicke ins Programm und dann wünsche ich euch eine tolle 42. Ausgabe der Internationalen Stummfilmtage.
Vielen Dank.
Danke.
Das Festival Internationale Stummfilmtage 42. Bonner Sommerkino findet vom 13. bis 22. August 2026 im Arkadenhof der Uni Bonn statt. Ein großer Teil des Programms kann zudem online gestreamt werden. Infos findet ihr auf www.internationale-stummfilmtage.de. Wenn ihr euch für Filmgeschichte interessiert, stöbert gerne auch mal in unseren alten Folgen oder schaut mal bei unserem anderen Podcast Filmgeschichte in Objekten vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.